Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann, wieder in Walle. Herzliche Grüße natürlich auch ins Viertel und in die Fahr. Toll, dass ihr mit dabei seid und wie gesagt auch alle, die online mit dabei sind. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam Gottes Wort aufmachen können. Und ich denke, uns einem Text nahen heute, der es wirklich in sich hat. Das geht in gewisser Weise natürlich wie jeden Text aus der Bibel, aber heute geht es, glaube ich, für viele von uns an die Substanz, an ernste Punkte. Wir sind im Galaterbrief und wir feiern heute so ein bisschen Bergfest. Wir sind tatsächlich genau an der Stelle zwischen Ende 3., Anfang 4. Kapitel, genau die Hälfte. Und bei Paulus ist das nicht selten so, wenn er einen Brief schreibt, dass er die erste Hälfte seines Briefes, da packt er die großen Ideen, die Theorien aus, die Theologie. Und manche von uns mögen das ganz gerne, andere sagen sich, die Sätze sind so lang, ich weiß gar nicht, wo er irgendwie aufhört. In der zweiten Hälfte des Briefes, und damit fangen wir heute an, da wird Paulus dann praktisch. Da sagt er sich, was heißt das jetzt für dich und für mich konkret, wenn wir alles das mal aufs Leben anwenden? Und da kommt einiges zusammen. Deshalb, wenn du kannst, wenn du möchtest, steh gerne nochmal bitte mit mir auf, dann beten wir gemeinsam für die Predigt. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns leitest durch dein Wort. Da sind Sachen, in denen du dich offenbarst, auf die würden wir niemals alleine kommen. Wir sind so darauf angewiesen, dass du zu uns sprichst, dass du dich zeigst und dass du durch dein Wort heute an unseren Herzen arbeitest. Und wir bitten dich, dass du uns Offenheit schenkst dafür. Danke dir für diese Gelegenheit. Bitte dich um deinen Segen. Amen. Amen. Setzt euch gerne wieder. Ja, es geht heute um drei große Konsequenzen, die sich ergeben, die sich einstellen, die geschehen, wenn man Jesus begegnet. Wenn man Jesus in sein Leben einlässt. Drei fundamentale Veränderungen, die sich damit ergeben. Und tatsächlich diejenigen von uns, die diesen Moment erfahren haben, in dem Moment, wo das passiert, da, wo wir Jesus begegnen, haben wir ehrlich gesagt keine Ahnung von dem, was da alles passiert. Das wird noch Jahre dauern, bis wir tatsächlich erfahren, was sich da alles verändert hat. Für uns erstmal gar nicht so genau erkennbar, aber drei von diesen großen Veränderungen wollen wir uns heute ansehen. Und ich hatte das Gefühl, als ich mir diesen Text angesehen habe, es wird vielleicht leichter sein, wenn wir die Reihenfolge der Verse oder die Texte ein bisschen ändern. Und deswegen fangen wir nicht ganz vorne an, sondern wir fangen an, eher am Ende heute an. Wir fangen mal an in Galater 4. Und zwar in Vers 6. Mein erster Gedanke dazu, die erste Konsequenz, die sich ergibt aus dem Glauben an Jesus, die Paulus hier nennt, ist, wir sind Gottes Kinder. Gottes Kinder. Und wir nehmen mal den ersten Vers mit dazu, Galater 3, Vers 26, und gehen dann, springen runter zu Galater 4. Galater 3, 26 heißt es, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Ganz ähnlich nochmal, ein paar Verse später, Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Was er hier sagt, ist, wer an Jesus Christus glaubt, mit ihm verbunden ist, sagt er hier, der wird ein Kind Gottes. Wer an Christus glaubt, wer Christus begegnet, mit ihm verbunden ist, der wird ein Kind Gottes. Das ist ein Gedanke, an dem man sich niemals einfach so gewöhnen sollte. Und die Gefahr besteht, weil natürlich die Formulierung Kind Gottes, das kennen wir tatsächlich. Man muss noch nicht mal sehr bibelfest oder sehr gemeindetreu sein. Kinder Gottes, Kind Gottes, das ist so eine Formulierung, die kennt man. Was das aber heißt, bitteschön, daran sollte man sich niemals einfach so gewöhnen, als ob das etwas Normales wäre. Kind Gottes zu sein. Wir sind vom Wesen her nämlich überhaupt nicht so, dass man das erwarten sollte. Von unserem Wesen her sind wir überhaupt, da ist nichts Göttliches an uns, okay? Wir sind vom Wesen her nicht Gott und ich muss gar nicht erst von Verhalten, von Wissen, von Kraft, von allen möglichen Parametern anfangen zu sprechen, die uns auch wissen lassen, wir sind überhaupt nicht göttlich. Da gibt es eine Menge Versagen in uns und ich denke, ich bin nicht der Einzige, da könnt ihr mitfühlen. Wir haben Göttliches nicht in uns. Wir sind überhaupt nicht so und deshalb, wenn es hier heißt, wir sind gewissermaßen adoptiert von Gott und werden zu seinen Kindern gemacht, aufgenommen, obwohl wir überhaupt nicht das erwarten können, obwohl wir überhaupt nicht die Voraussetzungen eigentlich dafür mitbringen, zu Gott zu gehören und es recht nicht seine Kinder zu sein. Von Natur aus gehören wir in eine ganz andere Kategorie. Wir sind Geschöpfe, dort ist der Schöpfer. Und da ist ein dicker, fetter Unterschied. Es gibt einen Schöpfer und alles andere, was er geschaffen hat, ist Schöpfung. Und dazu gehören wir auch. Wir haben nicht Schöpferessenz in uns. Wir sind vom Wesen her nicht göttlich. Und trotzdem, trotz allem, sagt Gott, wer mit Christus verbunden ist, den nehme ich auf, mache ich zu meinem Kind. Und ich will jetzt Bilder und Begriffe wie Familie mal aussparen, weil die immer so dieses Biologische mit transportieren können. Darum geht es hier gerade nicht. Es geht darum, dass Gott uns aufnimmt, zu seinen Kindern macht, obwohl wir es überhaupt nicht sind. An dieser Stelle darf man nicht verwechseln. Eben sagte ich, es gibt also Kinder Gottes, das ist ein Begriff, eine Formulierung, die kennen wir. Wir sind ja alle Kinder Gottes, sind wir nicht. Die Bibel sagt das nirgendwo, dass jeder Mensch ein Kind Gottes ist. Die sagt das nirgends. Was wahr ist, wir sind alle Geschöpfe Gottes, das stimmt. Wir sind alle von Gott gemacht und zwar wirklich alle. Wir alle Menschen, egal wie, ob nun christlich, nicht christlich, die Schlimmsten unter uns, die Besten unter uns, egal was, selbst die größten Massenmörder, die du dir vorstellen kannst, alle Geschöpfe Gottes und als solche, und diejenigen, die mich kennen, wissen, wie sehr ich gerne 1. Mose 1,27 zitiere, im Ebenbild Gottes geschaffen und das verlieren wir nicht. Das gibt uns eine Würde, die wir haben, die wir nicht verlieren. Das macht uns zu Geschöpfen Gottes, im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber Kind Gottes zu sein, ist nicht das Gleiche. Und das muss man trennen. Wenn Gott hier sagt, wenn durch Paulus hier sagt, wenn du Christus begegnest und wenn du Christus in dein Leben einlässt, wenn Christus mit dir verbunden ist, dann wirst du zu einem Kind Gottes. Dann ist es etwas Besonderes, dann ist es etwas anderes, als Geschöpf Gottes zu sein und als in Gottes Ebenbild gemacht zu sein. Das Unfassbare passiert. Durch den Glauben an Christus macht uns Gott zu seinen Kindern. Und gleichzeitig passiert noch was anderes, haben wir hier gerade gelesen. Wir empfangen, sagte hier, den Heiligen Geist. Nochmal Galater 4, Vers 6. Er sagte, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der uns betet und Aber Vater ruft. Mit anderen Worten, wer Christus aufnimmt, empfängt auch den Heiligen Geist. Oder wie hier sagt, den Geist des Sohnes, den Geist seines Sohnes. Die beiden kommen immer gemeinsam. In Römer 8 entfaltet Paulus das noch ein bisschen länger. Wer sich darin aufhalten möchte, kann ich sehr empfehlen. Da sagt er sehr, sehr deutlich, wer den Geist nicht hat, der ist gar nicht sein Kind. Der ist kein Christ. Wer Christ ist, weil er Christus begegnet ist, der bekommt auch den Heiligen Geist. In dem lebt der Heilige Geist. Die beiden kommen nicht getrennt oder in verschiedenen Phasen oder nur für einige, überhaupt nicht. Wer Christ ist, in dem lebt der Heilige Geist. Und das ist entscheidend. Es ist nämlich gerade der Heilige Geist, wie wir gerade hier gesehen haben, der Geist seines Sohnes, der uns gewissermaßen erst beibringt, dass wir Gottes Kinder sind. Der uns hilft, Gott eben als Vater zu erfahren, als Vater zu sehen, mit ihm als Vater gegenüberzustehen. Und nicht irgendwie anders. Es ist eben dieser Geist, der Heilige Geist, der in uns betet, heißt es hier, Aber oder Vater ruft. Und nur für diejenigen, die es nicht wissen, Aber hat hier nichts mit schwedischen Grand Prix-Gewinnern zu tun. Das ist einfach ein aramäisches Wort für Vater. Und zwar für ein bestimmtes Wort für Vater. Und zwar ein Wort, was es in jeder Sprache gibt. Ein Wort, das so leicht ist, dass kleine Kinder es schon aussprechen können, bevor sie Zähne haben. im Deutschen gerne auch mal Dada oder sowas, wer kleine Kinder kennt, oder Daddy vielleicht im Englischen. Gerade entscheidend, das ist ein Wort, das ist so simpel, so klein, so kindlich, dass man keine großen Skills und Fähigkeiten braucht, um das sagen zu können. Und das ist genau der Gedanke. Und es ist der Heilige Geist in uns, der uns da reinführt, uns zu zeigen, du bist Kind Gottes und dadurch zu einer Nähe mit deinem himmlischen Vater berufen. Und der Heilige Geist bewirkt es in uns. Das heißt, die Beziehung zu Gott soll eine vertrauensvolle, eine nahe, eine intime, eine enge, eine vertraute sein. Und da gibt es natürlich einen Abstand. Das ist auch bei irdischen Vätern und Kindern so. Natürlich ist der Vater, hat der Vater einen großen Vorsprung vor seinen kleinen Kindern, die gerade mal so Dada sagen können. Natürlich sind die beiden im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf Augenhöhe. Würde man albernerweise einen Armdrückwettbewerb machen, der Vater würde jedes Mal gewinnen. Keine Überraschung. Der Vater hat einen Vorsprung, er weiß mehr, er kann mehr als das kleine Kind natürlich. Das ist auch kein Problem. Das ist ja sogar zum Besten des Kindes, dass der Vater nicht so begrenzt ist in dem Moment wie ein kleines Kind. Der Vater nutzt seinen Vorsprung auch, um das Kind zu schützen, um dem Kind zu helfen, um das Kind weiterzufinden, um das Kind zu erziehen, um dem Kind, wie gesagt, zur Seite zu stehen. Da ist ein Vorsprung und ganz genauso auch mit Gott, unserem himmlischen Vater und uns als seinen Kindern, da ist ein großer Vorsprung und wir erkennen den an und wir ehren Gott und wir beugen uns vor ihm. Aber er ist eben der Vater und er ist kein Polizist. Er hat auch einen Vorsprung, der hat auch einen Vorteil gegenüber den meisten. Der hat eine Mütze auf und er kann jeden anhalten und er kann Knöllchen verteilen, er kann Strafzettel verteilen. Aber Gott ist Vater. Das ist eine andere Art von Vorsprung. Und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es bei diesem um einen Vater geht und eben nicht um einen von mir aus cholerischen Chef, der nach Fehlern sucht, der bei dir, wenn dich sieht, fragt, was du vielleicht falsch gemacht hast, wo du vielleicht nicht genug gearbeitet hast und deine Stunden nicht abgerissen hast und die Erwartung nicht erfüllt hast. Gott ist kein cholerischer Chef. Gott ist auch kein Lehrer, kein Oberlehrer, der mit Rotstift sich über deine Aufsätze hermacht und auf die Suche geht, regelrecht. Wo kann ich was ankreiden? Auch da gibt es einen Vorsprung zwischen Schüler und Lehrer, natürlich. Aber Gott geht es darum, dass er Vater ist. Und das ist eine andere Art von Verhältnis, die wir hier haben sollen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wie wir schon am Anfang gehört haben, weil natürlich auch manche von uns geprägt sind von Vatererfahrungen, die nicht so sind, die vielleicht eher so sind wie der cholerische Chef. Und schon das Wort Vater löst hektische Reaktionen aus oder will ich lieber von weglaufen, will ich nichts von hören und wenn Gott so ist, dann mag ich das gar nicht. Vielleicht war das so für manche von uns. Da denkt man an den cholerischen Chef, der immer Performance überprüfen möchte. Hast du abgeliefert? Oder vielleicht ist es so, dass bei einigen von uns bei Vater doch eher auch an den Rotstift gedacht wird. Oder denken wieder andere bei Vater gar nicht so sehr an einen strengen Menschen, sondern an jemanden, der gar nicht da ist, der unverlässlich ist, wo man gar nicht weiß, was man da hat. Jemand, der abwesend ist. Es gibt zu viele Christen, die leider, wahrscheinlich auch aus solchen Gründen, auch nach Jahren der Nachfolge und des Jesus-Kennens Schwierigkeiten damit haben, zu Gott als Vater zu beten. Und Jesus selbst hat uns beigebracht zu sagen, wenn ihr zu Gott betet, also gibt es ein berühmteres Gebet, Vater unser im Himmel. Und manche haben Schwierigkeiten damit. Und wenn man jetzt sagt, weißt du, projiziere nicht deine Erfahrungen, vielleicht deine negativen Erfahrungen auf dein Gottesbild, dann würden manche sagen, du, das ist leichter gesagt als getan, du hast gut reden vielleicht, ist gar nicht so einfach für mich. Anderen fällt das vielleicht leicht. Und das stimmt, es gibt manche, die hatten vielleicht Väter gehabt, die da helfen, die da durch ihr Vatersein geholfen haben, dass wir heute zu Gott als Vater beten können. Aber, ihr Lieben, ganz egal, wie gut unser Papa war, den wir kennengelernt haben, ganz egal, wie toll der war, es gibt keinen Vater auf der ganzen Welt jemals, der Gott so perfekt dargestellt hat, dass wir uns nicht alle irgendwie lösen müssen von unseren Vatererfahrungen. Nicht zuletzt auch aus solchen Gründen gibt es sowas wie ein Bilderverbot. Ja, dass wir das Vaterbild, was wir haben, soll uns niemals einengen dazu zu sagen, ah, mein Vater war ein toller und genauso ist Gott im Himmel. Nee. Kein Vater ist gut und richtig und weise und stark und geduldig und sonst was genug, um uns den Vater im Himmel zu offenbaren. Das kann keiner. Und auch ich bin Papa und alle anderen Papas hier wissen es, wir kennen unser Versagen sehr gut und wir alle wissen ganz genau, mein liebes Kind, ich hoffe, ich bin ein möglichst guter Papa für dich, aber mein Wunsch ist, wenn du an deinen Vater im Himmel denkst, dass du weit über mich hinausgucken kannst. Ich versage und lass dich nicht einengen durch meinen Papa sein, egal wie gut oder wie schlecht. Wir alle müssen unseren Blick abwenden von unseren irdischen Vätern, wenn wir unseren himmlischen Vater erkennen wollen. Und da hilft uns der Heilige Geist, der in uns das zeigt, wie Gott wirklich ist. Wie gesagt, einige von uns haben es vielleicht leichter als andere, okay. Aber wir alle dürfen niemals nur unsere irdischen Erfahrungen auf Gott projizieren. Das führt zu nichts. So gut sind wir leider nicht als Väter. Also, ich fasse zusammen. Der Heilige Geist will uns in eine nahe, vertrauensvolle Beziehung zu Gott als himmlischen Vater führen. Warum ist das so wichtig? Weil, das ist mein zweiter Punkt, gerade solch eine Beziehung, das ist, sagt er hier, was mündige Erben von unmündigen Erben unterscheidet. Gerade so eine vertrauensvolle Vater-Kind-Beziehung zu unserem himmlischen Vater ist das, was mündige Erben, Kinder, von unmündigen Erben unterscheidet. Wir gehen mal weiter im Text. Galater 4, Vers 1. Allerdings weise ich euch Folgendes hin, sagt er. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Zum Hintergrund. Da wird es jetzt ein bisschen historisch. Es war in der Antike vollkommen üblich, wenn etwas wohlhabendere, zugegeben nicht alle, aber die wohlhabenderen Leute, wenn die ihre Kinder in die Hände gegeben haben von, da kommt das Wort her, Pädagogen im Griechischen, Erzieher, die gesagt haben, du kümmere dich um mein Kind, du mach es zu einem mündigen Kind, du darfst erziehen. Und dazu gehörte tatsächlich komplette Kommando, Strafgewalt, alles durften die machen. Das Ziel war klar, das dauerte Jahre, hier ist mein Kind, vertraue ich dir an. Und dann war dir eine Person, dem das Kind unterstellt war. Eine Person, die angestellt war von der Familie und die sich kümmern durfte um gewissermaßen, in der Regel war es der älteste Sohn, derjenige, der mal alles haben sollte. Von dem, was dieses kleine Kind eigentlich ist, war das Kind natürlich diesem Erzieher übergeordnet. Hier ist der zukünftige Erbe. Aber solange da dieser Erzieher am Walten ist und am Arbeiten ist, kannst du das kleine Kind nicht unterscheiden, den kleinen Prinzen von mir aus, von dem Kind eines Knechts. Sieht gleich aus. Die müssen gehorchen, die müssen das tun, was dieser Erzieher sagt. Keine Chance, darum rumzukommen. Und Paulus sagt hier, genau dieses Muster, dass man also so für kleine Kinder einen Erzieher einsetzt, das gibt es auch in der Geschichte des Reiches Gottes auf der ganz großen Ebene der Illustration. Im Reich Gottes war es in der Geschichte so gewesen, dass da ein Erzieher eingesetzt worden ist von Gott für sein Volk. Und dieser Erzieher ist das Gesetz gewesen. Das Gesetz, über das wir in den letzten Wochen viel gehört haben, hatte genau diese Funktion, ein unreifes Kind in eine Mündigkeit hineinzuführen. Das war so eine Art Lehrmeister, sagt Paulus an einigen Stellen. Es gab eine Zeit, in der dieses Gesetz wie so ein Erzieher dem Volk Gottes vorgesetzt ist. Und so wie Kinder kleine Regeln brauchen, gab es da ein Gesetz. Und Kinder brauchen Regeln, oder? Warum brauchen Kinder Regeln? Weil Kinder eben nicht von vornherein wissen, was heiß bedeutet. Herdplatte, heiß, nicht anfassen. Das Kind fasst darauf. Warum? Sieht interessant aus. Und Knöpfe dran, rot ist eine schöne Farbe. Rauf mit der Hand, geht nicht. Was macht man? Du musst da irgendwelche Sachen drumherum bauen von mir aus. Ein Schild hilft auch nicht, Kind kann auch nicht lesen. Du musst da Grenzen einziehen, damit das Kind möglichst schonend erfährt, was heiß bedeutet. Da langsam reinwächst, nicht mit zu großen Schmerzen, sondern so, dass noch irgendwie alles dran ist an diesem Kind, hoffentlich, wenn es älter wird. Von Schaden fernhalten und genauso auch brauchen Kinder Regeln, um das Richtige zu tun. Ja? Nicht nur von den heißen Herdplatten, zum Beispiel auch bei uns öfter mal gehabt, Blätter zusammenfegen. Im Hof oder in der Garage, Einfahrt irgendwie, das sind Blätter. Zusammenfegen, tu das Richtige, ich gebe dir auch einen Fünfer dafür. Okay, da ist also eine gewisse, das ist eine Regelung, die man mit Kindern hat. Ich gebe dir eine gewisse Schranke, um dich von Falschem fernzuhalten, um dich zu dem Guten hinzuführen. Das ist okay, wenn dein Kind 3, 4 Jahre alt ist. Wenn dein Kind 30 ist und du sagst, kannst bitte mal hinten für mich fegen. Und dann sagt er, ja klar mache ich, aber ich brauche einen Fünfer dafür. Dann ist irgendwas schiefgelaufen, dann hat dieses Kind irgendwie nicht, ist nicht in eine Art Mündigkeit reingekommen, weil es versteht noch nicht von sich aus innerlich, es ist schön, einen sauberen Hof zu haben. Ich will das selbst aufräumen. Und ein Kind, was alt genug ist, weiß auch schon von innen heraus, ich fasse nicht die heiße Herdplatte an. Das kommt mit dem Alter. Da ist sozusagen, die Regel wird überflüssig. Wenn man mündig wird, hat man es in sich, im Herzen von mir aus, im Verstand. Um im geistlichen Bild zu bleiben, irgendwann hast du es durch den Geist in dir und du brauchst nicht mehr die Regeln vor der Nase zu haben. Der Heilige Geist bringt uns in eine Mündigkeit, indem er uns zeigt, wie wir leben, innerlich, von innen nach außen und nicht von außen durch Regeln vor unserer Nase, die dann dauernd sagen, was wir tun, was wir nicht tun sollen. Der Heilige Geist führt uns in eine Mündigkeit hinein. Was heißt das? Das heißt, Reife zeigt sich, geistlich gesehen, zeigt sich daran, dass man eben irgendwie keine Regeln mehr äußerlich braucht, sondern sie im Herzen trägt. Reifer Glaube erwächst nicht aus Regeln und Gesetzen. Reifer Glaube erwächst daraus, dass man Gott als Vater kennt. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das ist das Argument, was Paulus hier aufbauen möchte. Das will der Heilige Geist in uns bewirken. Darin führt er uns. Und es gab damals eine Menge Leute, die, weil sie es antrainiert hatten, weil da dieses Missverständnis bestand, zu sagen, je mehr Regeln, umso reifer bin ich. Je mehr Regeln ich habe und ich befolgen kann, umso geistlicher bin ich. Und Paulus sagt, das Gegenteil ist der Fall. Äußere Regeln vor der Nase zu haben, sind kein Zeichen für Mündigkeit, sondern für Unmündigkeit. Der Heilige Geist will uns in eine Freiheit führen, indem er von innen heraus uns verwandelt, verändert und wir sozusagen von innen heraus leben und nicht durch Regeln, die von außen nach innen wirken, hoffentlich, so wie bei kleinen Kindern. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wenn Christus in unser Leben kommt, dann werden wir als allererstes Kinder Gottes und wir empfangen dann zweitens den Heiligen Geist, der uns hilft, Gott als Vater kennenzulernen und uns somit zu reifen Christen macht. Es ist eine vertrauensvolle Beziehung, die er uns führt und eine Herzensbeziehung, die uns reif sein lässt. Dann kommt noch ein dritter Gedanke dazu bei Paulus, den ich hier zum Schluss noch bringen möchte. Und das finden wir jetzt in Galater 3, nochmal von Vers 26. Bisher waren das also zwei Punkte, die sehr persönlich waren. Was macht Gott in mir, zwischen mir und meinem himmlischen Vater? Jetzt gibt es aber noch einen Punkt, das hat Auswirkungen nämlich auf Gemeinschaft. Wenn Gott mich in Mündigkeit führen möchte, in eine persönliche Beziehung, die Vertrauen zu Gott ausdrückt, dann hat das Auswirkungen auf Gemeinde. hat es Auswirkungen auf, wie ich mich horizontal verhalte gegenüber anderen, die auf dem Weg mit mir sind. Galater 3, 26. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Der Glaube an Christus macht also nicht nur den Einzelnen innerlich neu. Das ist groß, haben wir gerade gesehen hoffentlich, zu einem mündigen Gotteskind. Er schafft auch eine völlig neue Art von Gemeinschaft. Ein neues Miteinander unter denjenigen, die gemeinsam Christus nachfolgen. Die Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern ist ein Wunder. Und das ist eines meiner liebsten Themen tatsächlich. Wenn irgendwo, ich bin in der Gefahr, ich gebe das zu, wenn irgendwo ein Predigttext ist, der auch nur nach Gemeinde riecht, dann wird es für mich meistens eine Gemeindepredigt. Weil ich liebe das Thema, was Gott mit Gemeinde vorhat. Und diese Idee, dass er Menschen zusammenruft, zusammenstellt, aus den unterschiedlichsten Ecken und Lebenshintergründen. Und man wird sich sagen, ist das eine gute Idee? Werden die sich vertragen können? Und Gott sagt, ganz genau so will ich es haben. Ganz genau so. Denn, wie wir hier gelesen haben, wenn sie Jesus begegnen und wenn sie in eine Vertrauensbeziehung zu mir hineinwachsen, dann ist ein Teil davon, dass sie verstehen, sie sind eins in Christus miteinander. Die Formulierung, diejenigen von euch, die jetzt etwas wörtlichere Übersetzung haben, als was wir hier haben, die NGÜ, nichts gegen die NGÜ, aber ist natürlich etwas moderner übersetzt, wenn es hier heißt, ihr seid alle zusammen ein neuer Mensch geworden, dann ist es wirklich so gemeint, dass ihr seid eins als ein neuer Mensch, als Gruppe, als gemeinsam Jesus Nachfolgende. Ihr seid wie ein neues Wesen, eine neue Schöpfung, wo auf eine interessante Art und Weise Unterschiede da sind, aber eine andere Rolle spielen als vorher. Diese Verse können falsch verstanden werden, die wir gerade gelesen haben. Wenn es heißt, ihr seid, nun da ist weder Jude noch Grieche, noch Mann noch Frau, die können so verstanden werden, vielleicht im Sinne von sehr modernen Gesellschaftsfantasien, Gesellschaftstheorien, von wunderbar, wir ebnen alles ein, alles wird gleich gemacht in der Hoffnung, meine Güte, wir könnten endlich mal keinen Streit mehr haben. Wenn wir alle gleich wären, oder wäre das nicht so? Hätten wir keine Kriege, keine Kämpfe mehr, alles wäre gleich. Das ist nicht das, was Paulus hier sagen will. Was Paulus hier sagen will, wenn er sagt, weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier oder Sklave, je nachdem. Der Punkt ist der, das, was du als Innerstes bist, überwiegt immer, egal das, was du außen bist. Mehr als Kind Gottes zu sein, kannst du nicht. Etwas zu haben, was dich mehr prägt, als dass du Kind Gottes bist, gibt es nicht. Inklusive deinem Reisepass, deinem Geschlecht, deiner Ausbildung, deinem sonst noch irgendwas, egal was du sonst noch so hast, an äußeren Parametern. Da werden wir anders sein, anders bleiben. Und da hat Gott keine Angst. Er stellt uns trotzdem zusammen als Gemeinde und sagt, wie schön ist das denn? Wenn wir mit all den Unterschieden feststellen, wir sind eins in Christus. Wir sind eine neue Schöpfung, ein neuer Leib. Und auch das, wissen wir, entfaltet Paulus gerne in anderen Briefen, wo er sagt, wir sind eher so wie Körperteile, die in einem Körper zusammengebaut sind. Und die sind alle unterschiedlich. Da brauchen wir nicht 10 Ohren, nein, oder irgendwie 100 Hände. Wir sollen gerade nicht alle gleich sein. Die Unterschiedlichkeiten sind toll, die bleiben. Aber die trennen uns nicht mehr. Und wir lernen es, in unserem Vertrauen zu Gott zu erfahren, dass wir alle Grenzen überwinden können und dass sie uns nicht mehr trennen und voneinander irgendwie in Streit ausbrechen lassen, sondern dass wir eins sind in Christus. Glaube, das ist der Fokus, den Paulus hier hat, Glaube ist nichts Exklusives für ganz bestimmte Menschen. Zum Beispiel irgendwie nur für die Männer oder nur für die Juden oder nur für die Gebildeten oder nur für die Ungebildeten oder was auch immer, sondern Glaube ist etwas aus jeder Ecke der Gesellschaft, aus jeder Ecke vom Alter, aus egal, wo du herkommst. Es gibt keinen, der von der Christuserfahrung ausgeschlossen ist. Und da ist, wenn wir uns Gemeinde angucken, wir alle haben einen Weg zu unserem himmlischen Vater. Es gibt einen einzigen Weg zu Gott, das ist Jesus. Keiner hat einen anderen Weg zu Gott. Keiner hat irgendwie eine Abkürzung, keiner hat irgendwie einen Umweg zu machen. Es gibt einen Weg für alle, das ist Jesus. Und in Jesus werden wir eins, eine neue Schöpfung. Es gibt auch keinen, der ausgeladen ist. Alle sind eingeladen, alle haben den gleichen Weg. Die Gemeinde, die Jesus bauen will, besteht aus den unterschiedlichsten Leuten, die alle sagen können, durch den Geist Gottes, Vater zu Gott, die das erleben. Die sagen können, ich bin Kind Gottes. Gott hat mich zu seinem Kind gemacht, obwohl ich es, also gibt es ein größeres Wunder? Ich, Kind Gottes, gibt es kaum. Und Gott hat es getan in Christus. Das hat Auswirkungen darauf, wie wir miteinander umgehen. Das muss Auswirkungen darauf haben, was wir für eine Art von Gemeinschaft leben als Jesus-Nachfolger. Und wir erahnen hoffentlich, was für ein Gegenmodell Gemeinde sein soll für Gesellschaft, wo alle möglichen Unterschiede Menschen trennen. Wir können, glaube ich, erahnen, was es hieße, wenn wir als Gemeinde Licht sind in der Finsternis, wo Streit, wo Zoff herrscht ohne Ende, eben weil alle anders sind. Weil natürlich dann es nahe liegt, jemanden zu unterdrücken, der mir im Weg steht oder was auch immer. Aber nicht in der Gemeinde, weil wir alle einen Vater haben, weil wir alle von einem Geist, einen Geist haben, der in uns ruft, aber Vater, Papa, Vater, wie immer du es sagen möchtest, im Vertrauen wachsen hin zu diesem Vater, diesem Gott, der uns gerettet hat durch Christus. Amen.